Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dem ersten rein live gestreamten Gottesdienst oder der Predigt vielmehr hier in der Christusgemeinde. Schön, dass Sie dabei sind. Alle haben es mitbekommen, es ist keiner hier aufgetaucht, aus Versehen. Wir folgen dem Rat der Bundesregierung und somit finden hier keine Veranstaltung mehr statt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja den Sinn und den Kern von Gemeinde aufrechterhalten. Das heißt für uns, wir wollen Gott weiterhin feiern. Das schon mal als kleiner Hinweis. Ab nächsten Sonntag tun wir das auch mit Lobpreis. Wir werden dann um 11 starten und wir werden auch den Lobpreis live übertragen, laden Sie schon mal herzlich dazu ein. Egal, wo du dann bist, lautstark mitzusingen, wenn wir hier den Gottesdienst auch so starten. Heute erstmal nur die Predigt als Teil dessen, was wir darunter verstehen, Gott zu feiern. Wir wollen aber auch weiter Gemeinschaft leben und wir laden dich ein, das zu tun, und zwar auf vielfältige Weise. Wir bitten dich, dass du deine technischen Möglichkeiten ausreizst. Wir bitten dich, dass du zu alten Dingen wie Postkarten, Zettel und so greifst, dass wir miteinander verbunden bleiben. In den Netzwerken der Gemeinde, in den Netzwerken der Kleingruppen möchten wir dich bitten, Gemeinschaft zu leben und ja, auf die vielfältigen Herausforderungen zu reagieren, die für die verschiedenen Menschen durch Corona jetzt einfach da sind. Ob das Einsamkeit ist, ob das einfach Angst und Sorge ist, ob das ganz praktische Dinge sind. Wir wünschen uns sehr, dass wir dieses Thema als Gemeinde schultern und dass wir über Gemeinde hinaus auch zeigen können, dass wir etwas haben, eine Hoffnung haben und auch eine Gemeinschaft haben, die Corona standhält. Und deswegen freuen wir uns auch ein Stück weit darauf, was die nächsten Wochen und Tage so bringen werden und dass ja, wir als Gemeinde nochmal in ganz anderer Weise zusammenwachsen können und diese ganze Situation als Chance begreifen werden können. Wir als Gemeindeleitung wollen da mit dabei sein, möchten dich bitten, wenn es Dinge gibt, die nicht zu schaffen sind, nicht zu klären sind, dass ihr euch an die Kleingruppenleiter wendet, aber auch an uns als Gemeindeleitung. Ihr könnt auf der Homepage da die Kontaktdaten raussuchen. Ihr könnt auch das Kontaktformular nutzen, wie auch immer. Wir werden euch aber auch in den nächsten Tagen immer wieder mit Videobotschaften versuchen zu ermutigen, euch auf Not hinzuweisen, aber auch auf Gutes, was passiert. Abonniere uns gerne auf YouTube, dann bist du mit dabei. Wir werden das an die Kleingruppenleiter verschicken. Versuche irgendwie da ranzukommen, daran teilzunehmen, so dass wir auch auf dieser Ebene als Gemeinde zusammenstehen können. Das Thema heute ist aber nicht Corona, wieder mal nicht Corona, auch wenn es notwendig ist, darüber zu sprechen, sondern es geht ja letztlich um einen Teil dessen auch, nämlich um die Frage, wie ist Gott eigentlich erlebbar? Vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo es eben nicht mehr so viel Zusammenkünfte und Gemeinsames gibt, wie ist Gott erlebbar? Was ist deine Sehnsucht dabei, wie du Gott erleben möchtest? Was steht dazu in der Bibel? Wie ist Gott erlebbar, abgesehen von seinem Reden? Das war das Thema letzten Sonntag. Spricht Gott direkt zu dir, zu uns oder eben, wie sieht das da aus? Und heute ist die Frage, wie ist Gott einfach gegenwärtig erlebbar? Und Nico wird predigen und ich hoffe, es gibt viele Antworten auf Fragen oder viele Fragen, die neu aufgeworfen werden, wie auch immer. Du hast die Möglichkeit, während der Predigt über die Christusgemeinde-App Fragen loszuwerden. Wir werden versuchen, sie alle am Ende des Gottesdienstes dann zu beantworten. Also wenn die Predigt vorbei ist, nicht ausschalten, sondern dranbleiben, um mitzuhören, was die Antworten von Nico auf deine Fragen sind. Die Fragen kommen bei uns anonym an. Das bedeutet, wenn wir es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, du wirst keine direkte Antwort erhalten, weil wir gar nicht wissen, wer die Frage gestellt hat. Aber die herzliche Einladung, nutzt die App gerne, um Fragen zu diesem Thema loszuwerden. Soweit erstmal zu den Rahmenbedingungen. Ich freue mich auf Nikos Predigt. Ich freue mich darauf, von euch zu hören, wo ihr die Predigt gehört habt, wie ihr es nutzen könntet, wo ihr euch getroffen habt, wie auch immer. Bevor wir starten, möchte ich aber einmal beten. Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir in dir eine Hoffnung haben, die nicht besagt, dass uns nichts passieren wird, dass alles gut gehen wird, sondern die besagt, dass du da bist, ganz egal, was passiert. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir als Gemeinde zusammenstehen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft und Kreativität schenkst, wie wir das zusammen hinbekommen können. Ich möchte dich bitten, dass keiner mit seiner Last alleine dasteht. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja, deine Wahrheit, deine Liebe auch über Gemeinde hinaus tragen können und dass wir zeigen können, dass wir eine Hoffnung haben. Ich möchte dich bitten, dass du Nico gebrauchst, dass du durch seine Worte sprichst. Ich möchte dich bitten, dass alle, die dabei sind, sich zugeschaltet haben, ermutigt werden, herausgefordert werden, aufgefordert werden, dir nachzufolgen. Und ich möchte dich bitten, dass das, was Nico uns heute zu sagen hat, einen Unterschied macht. In unserem Alltag ganz konkret. Amen. Soweit von mir. Es geht weiter mit Nico.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du vielleicht auch zum ersten Mal hier eingeschaltet hast, wo du gerade vielleicht zu Hause sitzt und dachtest, das gucke ich mir auch nochmal an. Schön, dass ihr beim ersten, Geisterspiel hier von der Christusgemeinde mit dabei seid. Und schön, dass in Zeiten von Corona und von all den Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch berechtigterweise einhalten sollen und müssen, dass wir trotzdem, dass das nicht heißt, dass wir eure Fragen nicht weiter beantworten können, sondern dass wir heute weitermachen können mit der zweiten Frage, die ihr uns geschickt habt, die lautet, wie berechtigt oder vielleicht auch wie unberechtigt ist eigentlich meine Sehnsucht, Gott praktisch in meinem Leben, in meinem Alltag zu erleben, zu erfahren? Eine Frage, die Marco und mir wichtig war, an das anzuschließen, was wir letzte Woche besprochen haben, wie Tobi eben schon gesagt hat, weil viele von euren Rückfragen schon in diese Richtung gegangen sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier in Walle und in der Pfarr war, aber bei uns im Viertel ging in den 3 Minuten nach der Predigt, wo wir eigentlich unsere Fragen zu euch schicken sollten, schon eine Diskussion los, die genau diese Frage nämlich zum Kern hat. Wo Leute gefragt haben, ja, vielleicht antwortet Gott nicht immer hörbar auf unsere Fragen, aber er hat doch schon versprochen, dass er sich zeigt, oder? Er hat doch schon versprochen, auf unsere Fragen zu antworten, sich irgendwie in unserem Leben erkenntlich zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dieser Frage schon mal auseinandergesetzt hast. Vielleicht bist du auch neu im Glauben, du überlegst noch, wie das mit dir und Gott aussehen soll. Aber vielleicht kennst du wenigstens diese Sehnsucht hinter dieser Frage. Hast du vielleicht Gott schon mal gefragt, Gott, wenn es dich gibt, dann gibst du mir diesen Job, um den ich gerade kämpfe? Dann heilst du mich oder eine Person, die ich kenne, von dieser lästigen Krankheit, die uns schon so lange in Schach hält? Dann versorgst du mich mit dem, was ich gerade brauche? Gibst du mir ein Zeichen, der mir beim Glauben hilft? Oder schenkst mir jetzt einen Bibelvers, wenn ich da dein Wort aufschlage, der mich davon überzeugt, dass du existierst. Gott, wenn du existierst, dann. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen dabei waren, aber ich merke, manchmal passiert da wirklich was, oder? Ich muss da an ein Beispiel aus meiner Studienzeit denken. Ein Mitbewohner von mir hatte ein Auto und für uns arme Studenten war das wirklich eine besondere Sache. Das einzige Problem dabei war, dass wir vor unserem Haus nur sehr wenig Parkplätze hatten. Und die Parksituation sonst sah ziemlich gruselig aus. Von daher hatten wir jedes Mal, wenn wir von einem Treffen zurückkamen, die Hoffnung, dass da irgendwie eine freie Parklücke war. Und eines Abends waren wir einfach wirklich müde und wir dachten, ach, vielleicht ist Gott ja wirklich so praktisch in unserem Leben, dass er uns da jetzt, wenn wir ihn fragen, eine Parklücke gibt. Wir haben gebetet und siehe da, es war wirklich eine Parklücke frei. Und wir haben das weitergemacht und dachten, na, vielleicht ist das ja wirklich was, wo Gott uns helfen will. Und das ging so weit, dass an einem Tag tatsächlich wir mit dem Beten fertig waren und genau in diesem Moment ein Auto aus der Parklücke rausfährt, sonst war nichts frei, wir die einzige freie Parklücke quasi da auf dem Silbertablett serviert kriegen. Wir waren so begeistert, dass er jetzt innerhalb der WG nur noch als Gebetsparkplatz galt. So lange, bis zu diesem einen Tag, wo wir genauso gebetet haben, wo wir mehrmals um den Block gefahren sind, weil wir dachten, ah, vielleicht braucht Gott da, hat uns noch nicht gehört, braucht vielleicht noch ein paar Minuten Zeit. Aber egal, wie lange wir da gewartet haben, wie viel wir auch gebetet haben, es wurde einfach kein Parkplatz frei. Wir mussten uns irgendwo einen Parkplatz in der Nebenstraße suchen, mussten den desillusionierenden Gang nach Hause antreten. Und plötzlich war der Gebetsparkplatz nur noch ein ganz normaler Parkplatz für uns. Und vielleicht kennst du diese Kehrseite, diese beiden Seiten bei dieser Thematik selbst. Hat Gott manchmal vielleicht sich bei dir gezeigt oder was du meintest, dass Gott sich zeigt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht auf dein Bitten geantwortet? Der Job wurde anders besetzt. Du leidest immer noch, du kämpfst immer noch mit dieser Krankheit. Es kam kein Zeichen vom Himmel. Der Vers, den du da in der Bibel gelesen hast, hat eher noch mehr Fragen aufgeworfen, dich noch mehr verunsichert, als da irgendwie überzeugt von Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir stellt sich dann schnell die Frage, das, was ich dachte, mit Gott erlebt zu haben, war das wirklich Gott? War das vielleicht einfach nur Zufall? Gibt es Gott wirklich? Ist er wirklich so praktisch an meinem Alltag interessiert? Gibt es Gott überhaupt? Fragen, die, glaube ich, schnell an den Kern rangehen von dem, was wir glauben. Und deswegen wollen wir uns ein paar Minuten heute Morgen Zeit nehmen, um in eine Bibelstelle zu schauen, wo Leute meinen, Gott tatsächlich erfahren zu haben, wo Gott auch sagt, dass er uns wirklich, diese Sehnsucht eine berechtigte ist, er uns wirklich erscheinen möchte im Alltag, aber wo wir auch sehen werden, dass wir aus dieser berechtigten Sehnsucht schnell unberechtigte Erwartungen an Gott stellen können. Und wenn wir an diesen Erwartungen festhalten, wir Gefahr laufen, das zu verpassen, was sich Gott eigentlich für dich und mich wünscht. Diese drei Punkte wollen wir miteinander besprechen. Berechtigte Sehnsucht, unberechtigte Erwartung und Gottes Wunsch. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich nochmal mit uns beten. Und ich dachte, bei all dem, was gerade anders läuft, eine Sache sollte wenigstens gleich bleiben. Wenn ihr könnt, steht doch mit mir dazu auf. Etwas, was uns vielleicht auch über die Bildschirme hin verbindet. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass die Möglichkeit besteht, dass wir auch in solchen turbulenten Zeiten, solchen ungewissen Zeiten trotzdem zusammen dich loben können und von dir lernen können. Und Vater, wie wir dich in unserem Leben erfahren, ist immer eine heikle Frage. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort heute gut zu erklären, dass du uns Ohren und Herzen öffnest, da zu verstehen, was du uns sagen möchtest, wie du dich uns zeigen möchtest. Vater, ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest und dass du bei uns bist. Amen. Dürft euch gern setzen. Der erste Punkt, berechtigte Sehnsucht. Lest mit mir zusammen Johannes 20, die Verse 19 bis 20. Ihr seht es auch hier gleich auf dem Bildschirm, genau. Dort steht, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Die Frage, können wir Gott erleben? Ist Gott jemand, der praktisch in deinem und meinem Alltag unterwegs sein will und sich da auch immer wieder zeigen will, wird hier relativ schnell und relativ deutlich beantwortet mit Ja. Die Bibel berichtet uns an dieser und auch noch an vielen anderen Stellen immer wieder, dass Gott ganz konkret in das Leben von Menschen eingreift. Wie er sie aus dem Gefängnis befreit, wie er sie in Not versorgt, wie er sie auch von Krankheiten heilt. Gott immer wieder durch kleine und durch große Dinge sich selbst Menschen ganz praktisch erfahrbar macht in ihrem Leben. Und dass das kein Zufall ist, dass das nicht irgendwelche zufälligen Ereignisse sind, sondern dass es das wirklich ein Herzensanliegen von Gott ist, lesen wir in Stellen wie Lukas 11, Vers 10, wo Jesus das so formuliert. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Gott möchte, dass du am Anfang dieser Predigt weißt und verstehen darfst, dass er kein entfernter Gott ist. Dass er kein Gott ist, der dich und mich gemacht hat, auf diese Erde gestellt hat und sich dann in den Himmel zurückgezogen hat, der von uns erwartet, das Leben jetzt irgendwie ohne ihn zu meistern, sondern dass er ein Gott ist, der mit dir ganz konkret in deinem Alltag unterwegs sein kann. Dass du ihm um Dinge bitten darfst und er dir antworten wird. Dass du, wenn du ihn suchst, ihn auch finden wirst, er sich dir zeigen wird. Und dass das wirklich für jeden gilt, wie das hier in Lukas steht, das sehen wir an dem Beispiel von diesen Jüngern. Dass er sich nicht nur von besonders schlauen Leuten finden lässt, die irgendwie mit ihrem Intellekt die Bibel sehr gut verstehen oder nur die Leute versorgt, die auch viel an ihn glauben, die einen starken Glauben beweisen oder besonders gute Menschen sind. Wir lesen hier von Männern, denen sich Gott zeigt, die aus Angst sich in einem Raum eingeschlossen haben, die den Jesus eigentlich versprochen hatte, bevor er gestorben ist: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und an diesem 3. Tag, wenn sie ihm glauben, sie eigentlich draußen sein sollten und feiern sollten, Jesus erwarten sollten, sie sich in diesem Raum eingeschlossen haben, weil sie so daran zweifeln, dass das wirklich passiert, was Gott ihnen hier versprochen hatte. Aber all das, diese Sorgen, die Angst, die Zweifel auch an Gott, halten Gott nicht davon ab, diesen Jüngern hier zu begegnen. Egal wie viel Glauben du also im Moment denkst, auch aufbringen kannst zu Gott, egal wie gut du deine Sehnsucht da an ihn auch formulieren kannst, egal auch, was ich immer wieder höre von Leuten, wie gut du denkst, dein Draht da gerade zu Gott ist, Gott möchte, dass du weißt, dass wenn du ihn suchst, du ihn finden wirst, dass wenn du ihn bittest, er dir Antwort geben wird. Etwas, was wir in meiner Familie im letzten Jahr noch mal ganz konkret erleben durften. Ich weiß nicht, wie viele es von euch mitgekriegt haben, aber mein Opa war mit Krebs diagnostiziert worden, und es war eine Art von Krebs und an einer Stelle, wo die Ärzte uns nahegelegt hatten und auch ihm, dass wir mit dem Schlimmsten zu rechnen haben. Dass es nicht mehr viel Aussicht auf Heilung gab, sondern, und ich muss sagen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mein Opa, ich mich von ihm verabschieden muss. Und wir haben trotzdem dafür gebetet, wir haben trotzdem Gott darum gerungen, dass er ihn doch irgendwie heilen mag von diesem Krebs, auch wenn die Chancen nicht gut standen, auch wenn wir eigentlich da schon mit dem Schlimmsten rechnen. Und ab diesem Moment fingen an, Ergebnisse sehr komisch wiederzukommen. Sie hatten 2 Biopsien gemacht und konnten bei insgesamt, glaube ich, über 20 Stichen diesen Tumor nicht mehr finden. Sie haben ihn dann unter das CT gelegt, um sicherzugehen, dass sie den Tumor auch diesmal treffen, und merkten, da war gar nichts mehr. Sie haben ihn dann dieses Jahr im Januar zur Nachuntersuchung geholt und haben ihn mit den Worten entlassen: Wir haben keine Ahnung warum, aber Sie sind geheilt, Sie können gehen. Es gibt keinen Krebs mehr. Sie haben vorher Krebsmarker im Blut gefunden und jetzt war alles weg. Ich hoffe, du weißt, dass das, was wir hier lesen, nicht bloß graue Theorie ist, dass das nicht etwas ist, was damals in biblischen Zeiten vielleicht gegolten hat, nicht etwas ist, was Gott uns jetzt anders nicht mehr so möglich macht, sondern dass Gott damals und heute derselbe ist und dass auch er noch gewillt ist, wenn du ihn suchst, wenn du ihn bittest, sich dir ganz praktisch im Alltag zu zeigen. Etwas, was Gott wichtig ist, weil er damit ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Lies nochmal mit mir das Ende von Vers 20. Dort stand: Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Diese Jünger, diese Gruppe von Männern, die vorher so viel gezweifelt hat, die sich vor Angst in diesem Raum eingeschlossen hatte, dieser Gruppe begegnet Jesus und mit einem Mal sind die Ängste, sind die Zweifel wie weggeblasen. Diese Männer sind wieder froh, sind wieder mutig mit Jesus unterwegs. Wenn Gott dir also begegnet, dann geht es ihnen in erster Linie erstmal nicht darum, dass sich dein Leben einfacher gestalten lässt, dass es dir wieder besser geht, auch das ist ihm wichtig. Aber in erster Linie geht es erstmal darum, deinen Glauben zu stärken. Gott sich dir zeigen möchte, damit du immer an unterschiedlichen Stellen auch merken darfst, dass das, was er dir verspricht, dass das tatsächlich Realität ist. Er sich wirklich um dich kümmert. Diese Sehnsucht, Gott zu erleben, ist also erstmal völlig berechtigt. Und Gott sagt: Ich möchte diese Sehnsucht auch stillen. Aber, wie wir jetzt in den nächsten Versen sehen, ist das auch etwas, was Gott nicht immer auf dieselbe Art und vielleicht nicht immer zu der Zeit tut, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie er das vielleicht auch bei anderen macht. Und wo wir, glaube ich, oft Gefahr laufen, diese berechtigte Sehnsucht zu nehmen und jetzt unberechtigte Erwartungen an Gott zu stellen. Deswegen der 2. Punkt, unberechtigte Erwartungen. Lest mit mir die nächsten Verse, 24 und 25. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas war der einzige von den Jüngern gewesen, der bei dieser Begegnung mit Jesus nicht dabei war. Und seine Freunde kommen jetzt jubelnd angelaufen und sagen sie ihm: Wir haben Jesus gesehen. Gott ist wirklich da und er hat sein Versprechen gehalten. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, ob du Thomas' Reaktion hier nachvollziehen kannst, aber ich kann da gut nachempfinden, seine trotzige Reaktion. Denn ist das nicht das Frustrierendste? Du bist gerade im Glauben am Kämpfen, du bittest Gott schon so lange und da bewegt sich nichts und dann kommen Leute und erzählen dir, was Tolles in ihrem Leben passiert, wo Gott sich zeigt, wo sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Erzählt dir ein Pastor hier vorne, was alles Gott für dich Tolles tun will und dann denkst du dir vielleicht, und was ist mit mir? Warum gibt Gott mir, zeigt sich Gott mir dann nicht so? Es ist ja schön, dass andere Gott so erleben, aber ich bitte ihn doch schon so lange um etwas und da passiert gar nichts. Ich kämpfe so sehr, Gott zu vertrauen, warum schickt er mir kein Wunder, um da meinem Glauben zu helfen? Warum bekomme ich keine Zeichen, keine Eindrücke, keine Visionen, Träume, wie es vielleicht andere Leute immer wieder erzählen? Und wie schnell kann das wie bei Thomas dazu führen, dass wir bitter mit Gott werden? Dass wir anfangen zu zweifeln, ob Gott es wirklich gibt oder ob Gott es immer noch gut mit uns meint? Vielleicht bei dir auch dazu geführt hast, dass du Gott anfängst, eher auf die Seite zu schieben, das mit Gott eher ablehnst. Alles Gefühle, die ich verstehen kann, wo du hoffentlich auch siehst, dass du nicht der oder die Einzige bist, der es hier so geht, sondern Thomas, Leute in der Bibel genauso reagieren. Aber ich hoffe, dass das, was Thomas jetzt erfährt, weil er an Gott dranbleibt, dich ermutigt, da auch an Gott dran zu bleiben. Denn obwohl Thomas zweifelt, obwohl er Gott nicht so erlebt und bis jetzt der Einzige von dieser Jüngergruppe ist, der noch mit Zweifeln durch die Gegend läuft, bleibt er da dran und erlebt deswegen Folgendes. Vers 26 bis 28. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. 8 Tage vergehen, bis Thomas eine Antwort von Gott bekommt. 8 Tage, in denen es in Thomas gebrodelt haben muss, in denen er immer wieder mit Gott gerungen haben muss. Vielleicht auch kurz davor war das Ganze mit dem Glauben mit Jesus einfach in die Ecke zu pfeffern, zu denken, ah, das war bestimmt nur ein Wunschdenken von meinen Freunden. Die haben sich das halt so sehr gewünscht. Tage, in denen aber erstmal nichts passiert ist. Aber weil Thomas Gott weiter folgt, weil er diese Zweifel nicht als Grund nimmt, sich von Gott abzuwenden, sondern mit diesen Zweifeln trotzdem bei Gott dranbleibt. Deswegen sieht er am Schluss auch das, worauf er so gehofft hat. Hilft Jesus seinem Glauben an der Stelle, wo Thomas selbst so nicht weitergekommen wäre. Wenn wir Jeremia 29, 13 und 14 lesen, verspricht Gott dir genau dasselbe auch für dich. Ja, ihr werdet mich suchen, steht da, und ihr werdet mich finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, so spricht der Herr. Wenn du also Zweifel hast, wenn du auch denkst, Gott, ich habe da genug gewartet, ich habe dir genug Chancen gegeben, du hast dich eben mir nicht gezeigt, dann hoffe ich, dass dich dieser Morgen motiviert, da weiter dran zu bleiben. Mit diesen Zweifeln nicht dich von Gott abzuwenden, sondern zu ihm zu kommen. Gott möchte, dass du auch mit diesen unschönen Gefühlen, mit diesen bitteren Gefühlen zu ihm kommst und möchte, dass du weißt, dass er dir antworten wird. Dass das vielleicht anders aussehen wird, als du dir das vorgestellt hast. Dass das vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt passieren wird, als du dir das wünschst. Ich kann dir das leider nicht garantieren, wann das sein wird, aber was Gott dir garantieren möchte, ist, dass am Ende es immer gleich endet. Dass am Ende immer das rauskommt, was Thomas hier sagt, wenn er voller Überzeugung vor Jesus steht und sagt, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass man an dieser Stelle diesen Text leicht missverstehen kann. Dass man, ich rede immer wieder mit Leuten, die diesen Text lesen und dann sich Thomas als Vorbild nehmen und sagen, okay, ich gebe Gott nochmal eine Chance. Ich weite auch mein Bild davon, wie er mir antwortet und wann er mir antwortet, ein bisschen aus, warte da länger auf ihn. Aber, wie Thomas hier, bis Gott sich mir nicht zeigt, bis ich nicht dieses sichere Zeichen von Gott bekomme, bis dahin glaube ich gar nichts. Und dass es uns schnell so vorkommen kann, als ob der Ball jetzt bei Gott liegt. als ob wir unser Mögliches getan haben und dass Gott jetzt am Zug ist und nur wenn er sich uns zeigt, wir auch glauben können. Aber ich glaube, dass wenn wir unsere Sehnsucht, Gott zu erleben, so ausleben, wenn wir Gottes Zeichen, Gottes Wunder, das, wo er sich spürbar in unserem Leben zeigt, wenn wir das so benutzen, dann verpassen wir genau das, was sich Gott eigentlich für uns wünscht. Das Dritte nämlich, Gottes Wunsch. Denn obwohl er Jesus sich Thomas zeigt und damit auch seinem Glauben auf die Sprünge hilft, sagt er in Vers 29 doch dieses zu ihm. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus sagt, ja, ich möchte mich dir zeigen. Ich möchte erfahrbar werden in deinem Leben. Aber Jesus sagt, das sollte nicht die Grundlage sein, warum du mir vertraust. Sollte nicht die Basis für deinen Glauben an Gott darstellen. Und er packt sogar noch einen oben drauf und er sagt, glücklich sind eigentlich die Leute, die Gott vertrauen, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben. Obwohl sie keinen Traum hatten, obwohl keine Vision ihnen erschienen ist, obwohl Gott keine Wunder in ihrem Leben getan hat. Die in ihrem Leben, glücklich sind die Leute, die in ihrem Leben auf einen Gott setzen, den sie an vielen Stellen noch nie erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört, aber für mich ist das irgendwie schwierig, so stehen zu lassen und genau so anzunehmen. Weil ich denke mir immer, die glücklichen Leute sind doch gerade die, die Wunder um Wunder erleben. Das sind doch die Leute, zu denen man aufschaut, wo man sagt, wo man ein bisschen neidisch ist, wo man sagt, oh, das hätte ich auch gerne in meinem Leben. Und ich bin mir so sicher, dass wenn Gott mir ein Wunder schenkt, wenn Gott sich einfach hier vor unseren Augen zeigen würde, dann wäre mein Glauben doch so tief. Wenn Gott das bei mehreren Leuten tun würde, die auch noch nicht mit ihm unterwegs sind, dann würden doch so viel mehr Leute an ihn glauben. Warum ist Gott denn anscheinend so sparsam mit dem, wie er uns erscheint? Würde es nicht zu einem viel tieferen Glauben führen, wenn er einfach 24/7 sich uns zeigt, wir mit ihm ganz leibhaftig unterwegs sein könnten? Und ich glaube, hier hilft es uns, Thomas nochmal genauer anzugucken. Denn dieser Mann war 3 Jahre mit Gott, leibhaftig, 24/7 unterwegs. Er hat gesehen, wie Gott Wunder um Wunder tut, wie Jesus Kranke heilt, wie er auf dem Wasser geht, wie er Stürme stillt. All diese Dinge hat Thomas live miterlebt. Und doch sagt er bei dieser Sache, dass Jesus von den Toten aufsteht, auch das muss ich noch sehen, sonst kann ich das nicht glauben. Auch das muss ich bei Gott noch bewiesen haben. Sonst glaube ich, folge ich ihm da nicht. Was ich also manchmal denke, und vielleicht geht es dir da ähnlich, wenn Gott mir das nur schenken würde, dann könnte ich glauben. Dann wäre mein Glauben fest, dann würde ich ihm überall hin folgen. Die Bibel sagt, auch wenn du 3 Jahre mit Gott ganz leibhaftig unterwegs bist, auch wenn du Wunder und Wunder in deinem Leben erfährst, wird das nicht zu dem tiefen Glauben führen, den du dir wünschst und den Gott sich genauso für dich wünscht. Denn so waren diese Erfahrungen nie gedacht. Die Erfahrungen mit Gott, Gott will sich dir zeigen, um deinem Glauben an manchen Punkten auf die Sprünge zu helfen, vielleicht da auch einen Start zu geben. Aber am Schluss kann das niemals die Basis sein, warum du Gott in deinem Leben vertraust. Gott möchte sich dir nicht zeigen, damit wir ihm nur so weit vertrauen, wie wir ihn auch erleben können. So weit vertrauen, wie wir ihn verstehen können, wie das für uns noch Sinn macht. Sondern Gott wünscht sich einen Glauben für dich und mich, der auch bittere Momente mit ihm aushält. Der auch durch schwierige Zeiten durchhält. Der Gott auch da einen Vertrauensvorschub gibt, wo wir vielleicht nicht wissen, warum Gott das so und nicht anders sagt. Wo sich Gott auch nicht in unserem Leben praktisch zeigt. Ja, Gott zu erleben, dass Gott sich uns erfahrbar macht, wünscht er sich als Hilfe, als immer wieder Überbrückung auch in unserem Glauben, möchte uns das auch geben, aber nicht als Basis, denn die finden wir, die Basis, in den letzten beiden Versen, Vers 30 und 31. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Alles, was wir zum Glauben brauchen, alles, was wir über Gott erfahren können, alles, was wir an Gott erleben können, sagt die Bibel, haben wir in diesem eigentlich alten, von mir oft viel zu wenig wertgeschätzten und gelesenen Buch. Wenn du eine Sehnsucht hast, danach Gott zu erleben, Gott in seiner ganzen Schönheit, in all dem, was er für uns tun will, in seiner Liebe für uns zu erfahren, dann sagt Jesus, hast du all das als Möglichkeit, wenn du die Bibel, wenn du sein Wort aufschlägst. Und der Kern ist dabei das, was Jesus, wozu Jesus hier auf die Welt kam, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er, als er gestorben ist, dir und mir Vergebung anbietet für all die Male, wo wir eigentlich nicht zu Gott passen würden. Wo es eigentlich für uns unmöglich wäre, mit Gott zu leben und Gott auch praktisch in unserem Leben zu erfahren. Dafür stirbt Jesus, damit wir hier auf Erden, aber auch danach ein Leben mit Gott leben können. Mit einem Gott, den wir sogar jetzt in unserem alltäglichen Leben ganz praktisch immer wieder erfahren dürfen. Ich hoffe, dass wenn du nichts aus dieser Predigt mitnimmst, wenn du bis jetzt vielleicht gedanklich woanders warst, aber dass du diese eine Sache mitnimmst. Glücklich sind du und ich, wenn unser Glauben nicht auf den Erfahrungen, auf den Erlebnissen mit Gott beruht, nicht auf dem beruht, was, wo du denkst, dass Gott eigentlich noch etwas für dich tun muss, sondern wenn dein Glauben auf dem beruht, was Jesus schon für dich getan hat. Auf dem beruht, was wir in der Bibel über Gott, wo sich Gott selbst schon erlebbar gemacht hat. Glücklich sind wir, wenn wir nicht glauben, weil wir sehen, sondern wenn wir mehr und mehr sehen, was wir eigentlich sowieso schon bei Gott glauben. Und wenn du da gerade am Ringen bist, wenn das in dir gerade ein Kampf ist, da Gott zu vertrauen und du dir wünschst, dass du ihn erlebst und dass er dir da irgendwie wie Thomas an dieser einen oder anderen Stelle deinem Glauben hilft, dann hoffe ich, dass du auf der einen Seite weißt, du darfst damit zu Gott kommen. Das ist nicht etwas, was du mit dir selbst ausmachen musst, nicht etwas, wo du auf Gott warten musst, damit er dir da irgendwie hilft, sondern du kannst jetzt schon zu Gott gehen und das mit Gott teilen. Und dass du die Gewissheit haben darfst, er wird dir antworten. Nicht immer so und nicht immer dann, wenn wir uns das wünschen, aber er wird dir antworten. Aber dass auf der anderen Seite du und ich das nicht zum Anlass nehmen, Gott nicht zu vertrauen. Dass unser Glauben nicht auf diesen Erlebnissen mit Gott beruht, sondern dass du und ich die nächste Woche benutzen, gerade vielleicht auch bei den Momenten, wo wir wegen der Corona-Krise sowieso zum Hausebleiben gezwungen sind, und dass du vielleicht nicht den Fernseher anmachst, sondern dieses Buch zur Rate ziehst. Wenn du keins hast, schreib uns gerne, wir lassen dir gerne eine Kopie zukommen, sonst gibt es das auch im Internet heutzutage auf deinem Handy. Aber dass wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Und dass wenn du eine Sehnsucht hast, dass du weißt, sie wird durch dieses Buch gestillt. Du kannst da ganz grundlegend das erleben, worum es im Glauben geht und was die Grundlage vom Glauben ist. Und dass du und ich sicher sein können, dass wenn wir mit diesem Gott unterwegs sind, es auch genügend Momente in deinem und meinem Leben, er uns genügend Momente schenkt, wo wir das, was wir in dieser Bibel aus der Erfahrung von anderen mit Gott lesen, auch immer wieder in unserem Leben praktisch von Gott gezeigt kriegen. Soweit. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ist die Möglichkeit, ich glaube, ihr habt 3 oder 4 Minuten, es wird gleich kurz ein Trailer oder ein Bild mit der Internetseite und den Möglichkeiten, wie ihr uns das zukommen lassen könnt, sein, ein kurzes Musikstück und dann sind wir wieder da, hoffentlich dann auch mit dir.